Das haben sie ja auch sehr schnell verstanden, die Ärzte, dass es sehr außerbudgetär läuft und finden das dann natürlich auch gut und sagen, ja gut, klar, wenn ihr noch eine braucht, dann nehmen wir noch eine. Und man kann einfach über den längeren Zeitraum viel effektiver planen mit dem Patienten. Man kann ihn halt wirklich einbinden, man kann das Therapiekonzept besser machen. Also so ist es wirklich, dass du durchplanen kannst und dann sagt man, okay, eine Runde wäre sicherlich noch sinnvoll. Aber auch da kannst du ja dann die Zeit auch wirklich benutzen und musst ja nicht diese 16 Wochen konsequent durchplanen. Die Flexibilität, das sind auch diese Pausen, die man halt einfach unbegründet einbauen kann. Und die nehmen gerade bei uns sehr viel Druck auch raus.
UP Podcast. Nachgefragt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast. Schön, dass du zuhörst. Am 1. April 2024 startete die Blanco-Verordnung in der Ergotherapie für die Diagnosegruppen SB1, PS3 und PS4. Was hat sich seitdem verändert? Wie groß war die Umstellung von den bisherigen Verordnungen hin zu 16 Wochen freier Therapieplanung inklusive der wirtschaftlichen Verantwortung? Darüber sprechen jetzt hier der Buchner Praxisberater Björn Schwarz und Nora Hoss. Sie ist Inhaberin einer Ergotherapiepraxis in Delmenhorst. Viel Spaß!
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Björn und ich freue mich, dass ich mich heute mit Nora treffe. Nora, erzähl doch mal kurz, wer du bist.
Ich bin Nora Hoss. Ich habe seit 11 Jahren eine Praxis für Ergotherapie und Schwerpunkt Handrehabilitation in Delmenhorst. Auch noch im hohen Norden, aber nicht ganz so hoch wie du, glaube ich. In der Nähe von Bremen liegt das. Und wir arbeiten hauptsächlich mit Patienten, die nach Operation zu uns kommen.
Delmenhorst, ja, du hast gesagt, hoher Norden. Tatsächlich sind wir hier an der Kieler Förde ziemlich weit hoch im Norden. Genau. Und heute darf ich mich mit Nora zum Thema Blanco-Verordnung austauschen. Und wenn ich Blanco-Verordnung sage, ihr hört ja uns jetzt gerade Nora und mich, aber ich sehe Nora auch und dann strahlt Nora. Das finde ich total cool, weil auch ich finde, das Thema Blanco-Verordnung ist ein richtig cooles Thema, sowohl in der Ergotherapie als auch in der Physiotherapie, wo es ja ein bisschen später kam. Und ich erinnere mich noch an eine UP-Ausgabe letztes Jahr aus dem Frühjahr, das müsste die April-Ausgabe gewesen sein. Da haben wir einen Blumenstrauß abgedruckt und haben gesagt, herzlichen Glückwunsch, liebe Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten zum Thema Blanco-Verordnung. Und man beglückwünscht ja jemanden, wenn man so eine Art Geschenk bekommt oder was Tolles bekommt oder was Tolles passiert. Und jetzt so gut ein Jahr später, Nora, findest du immer noch, dass die Blanco-Verordnung etwas Tolles ist, was bei dir in der Praxis angekommen ist?
Ja, definitiv.
Warum?
Wir sind einen großen Schritt weiter in der Direktversorgung. Wir können das annehmen, die Blanco-Verordnung uns selber planen. Wir sind frei in unserer Therapiegestaltung und müssen nicht das stumpf nach Rezept abhandeln sozusagen. Und wenn wirklich in diesen 16 Wochen frei entscheiden und mit dem Patienten gemeinsam planen und dem Ziel ein großes Stück näher kommen. Und es ist wirklich viel weniger Aufwand alles. Also nach anfänglichen Schwierigkeiten, und es stolperte doch ein bisschen, aber so auf, Wahnsinn, es ist schon ein Jahr her als jetzt. Da war echt noch so, oh Gott, Blanco-Verordnung, oh nein, und was wird das und klappt das? Und trudelten dann irgendwann schon, glaube ich, gleich Anfang April die ersten Blanco-Verordnungen ein. Und dann war so, ja und jetzt? Aber dann ging das eigentlich total gut weiter.
Du hast eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, wer so eure Patienten sind. Magst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen? Vielleicht auch so, wie der Anteil der Blanco-Verordnung mittlerweile bei euch im Vergleich zu der klassischen Verordnung ist.
Ja, als Patient kommt hauptsächlich jemand zu uns, der frisch an der Hand operiert ist. Wir arbeiten eng mit hiesigen Handchirurgen zusammen. Von da ist die Kommunikation auch sehr gut zu den Ärzten. Und die werden sind hauptsächlich Dipetrin, Sitzarthrose, so diese OPs, die stattgefunden haben. Und wir machen dann ziemlich schnell postoperativ die Nachsorge. Und der, ich würde schon sagen, 90% sind mittlerweile Blanco-Verordnung.
Wenn du sagst, ziemlich schnell die Nachsorge, wie viel Zeit vergeht zwischen OP oder Eingriff und ersten Termin bei euch?
Dadurch, dass wir ganz eng mit dem Handchirurgen zusammenarbeiten, ist ein sehr gutes Konzept entstanden bei uns. Und zwar bekommen Sie von dem Arzt schon die Information, dass Sie sich bei uns melden sollen, an dem Tag, wo das Vorgespräch zur Operation stattfindet und wird uns gesagt, wann die OP stattfindet. Und dann machen wir schon Termine. Und ja, je nachdem, wie der Arzt halt sagt, wann gestartet werden darf, meistens ist es so irgendwie eine Woche nach OP. Manchmal haben wir aber auch 2-3 Tage nach OP und manchmal eben dann nach Fadenzug. Also 14 Tage. Aber das dadurch, dass die wirklich so früh sich melden, klappt es immer gut. Manchmal sagt dann der Arzt, warten wir noch eine Woche, aber nach hinten schieben geht dann ja immer, weil wir ja schon quasi die Termine durchgeplant haben dann erstmal.
Jetzt stelle ich mir das so vor, der Patient hat sein Vorgespräch, der weiß dann automatisch schon, dass er eine Blankoverordnung für Ergotherapie bekommen wird, geht zu euch, macht erste Termine. Und wenn ihr dann diese Termine macht, wie ist so der Ablauf? Habt ihr für euch ein Konzept entwickelt für diese Handpatienten oder macht ihr nur so die ersten Termine und dann guckt ihr hinten raus, wie es weitergehen kann?
Also wir planen auf jeden Fall die ersten 3 Wochen erstmal durch mit 2 bis 3 Terminen pro Woche. Gucken dann, wie es ob man mehr Intensität braucht nach dem Aufnahmegespräch und der Zielsetzung. Und dann wird komplett die 16 Wochen quasi schon mal durchgeplant, aber immer so individuell, dass man halt gucken kann, man macht nochmal eine Pause oder wir gucken, wenn noch was frei ist, dass doch nochmal zusätzlich dazu geplant wird.
Und wie seid ihr zu diesem Konzept gekommen? Hast du das so mit dem Arzt, mit dem du gut kooperierst, überlegt oder hast du auch dein Team mit einbezogen?
Nee, das haben wir im Team komplett so entschieden. Wir haben am Anfang erstmal das so weitergemacht wie mit den normalen Verordnungen auch, dass wir einfach die Patienten weiter konsequent 2-mal die Woche eingeplant haben und haben aber festgestellt, irgendwie ist es ja blöd, weil man hat ja die Flexibilität, warum soll man sie dann nicht auch nutzen? Und ja, entwickeln uns irgendwie nach und nach immer weiter und haben so herausgefunden, dass das so ein ganz gutes Konzept ist, wirklich dann in der Akutphase ein bisschen intensiver und die Behandlungsmöglichkeiten zu haben und dann aber nach hinten hin halt auch ein bisschen ausschleichen lassen, zwischendrin auch Pausen einzubauen, wo der Patient selber übt oder auch schon guckt, wie er ohne Therapie halt auch im Alltag zurechtkommt und dann aber gegen Ende ruhig nochmal 1-2 Einheiten machen zu können, um dem Patienten auch die Sicherheit zu geben, weil meistens können wir die dann wirklich auch nach den 16 Wochen entlassen.
Cool. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt so ein bisschen für euch rausgefunden. Das ist ja so ein wenig wie eure eigene Evidenz zu dem Thema. Hast du so Vergleiche für dich, was mit Blanko-Verordnung besser oder optimaler für den Patienten geht als vorher mit so der klassischen Verordnungsserie von 6er oder 10er Verordnung mit motorisch-funktioneller Behandlung?
Ja, einmal eben, dass die sich nicht alle 5 bis 10 Wochen wieder zum Arzt gehen müssen. Mhm. Dann ist irgendwann ja natürlich auch, dass der Arzt sagt, die große Budgetfrage steht ja immer im Raum. Das haben sie ja auch sehr schnell verstanden, die Ärzte, dass es sehr außerbudgetär läuft und finden das dann natürlich auch gut und sagen, ja gut, klar, wenn ihr noch eine braucht, dann nehmen wir noch eine. Und man kann einfach über den längeren Zeitraum viel effektiver planen mit dem Patienten. Man kann ihn halt wirklich einbinden. Man kann das Therapiekonzept besser machen, weil so müsste man ja irgendwie dann nach 10 Einheiten wieder neu beginnen und wieder ein neues Therapiekonzept erarbeiten, weil manchmal findet ja nicht direkt im Anschluss wieder Therapie statt und ist natürlich dann auch noch öfter frustrierend. Also so ist es wirklich, dass du durchplanen kannst und dann sagt man, okay, eine Runde wäre sicherlich noch sinnvoll, aber auch da kannst du ja dann die Zeit auch wirklich nutzen und musst ja nicht diese 16 Wochen konsequent durchplanen einfach. Und das ist ja das Gute, also was die Flexibilität ist, sind auch diese Pausen, die man halt einfach unbegründet einbauen kann. Und die nehmen gerade bei uns sehr viel Druck auch raus als Therapeut.
Cool. Du hast jetzt gesagt, Therapiekonzept. Arbeitet ihr mit Therapiezielen mit den Handpatienten? Und was hat so die Blanko-Verordnung von Einfluss auf das Erreichen von Therapiezielen bei dir, so aus dem Gefühl, aus der eigenen Evidenz, das ist ja schon fast 12 Monate?
Also natürlich arbeiten wir mit Therapiezielen. Das wäre, glaube ich, schlecht.
Wenn freue mich. Juhu.
Wir haben bei jedem Erstgespräch halt eine Funktionsanalyse mit drin, wo wirklich geguckt wird. Es wird ein Aufnahmegespräch gemacht. Bei den meisten Sachen, wo es möglich ist, wird auch halt Gelenkmessung und alles durchgeführt. Dann werden die Ziele festgesetzt, was natürlich in den meisten Fällen das wieder erreichen der Beweglichkeit ist, beziehungsweise das größtmögliche Einsetzen der Hand im Alltag. Und durch diese 16 Wochen haben wir einfach ja dann die Möglichkeit, das gut durchzuplanen und den Patienten da eben auch gut mitnehmen zu können.
Also sprichst mir aus dem Herzen, weil Therapieziele, finde ich, ist ein super wichtiges Thema, egal ob innerhalb oder außerhalb der Blanko-Verordnung, ob Ergophysio oder Logo, weil nur wenn ich weiß, wo ich hin will, kann ich auch irgendwann feststellen, ob ich angekommen bin und kann damit vielleicht auch so ein Stück weit verhindern, dass ich nicht einfach nur Verordnung abarbeite, sondern an diesem Ziel arbeite. Und da ist das so, was ich mir immer auch schon gewünscht habe, dass man ja mit den 16 Wochen im Prinzip so, es könnte sich nach Druck anfühlen, dass man nach 16 Wochen was erreicht haben muss. Und trotzdem hilft es ja manchmal, wenn man so eine Ziellinie hat, dass man sagt, bei dieser Ziellinie möchte ich dann auch gerne da ankommen, wo ich hin wollte. Wie nimmst du und deine Leute, wie nimmt ihr das wahr, so diesen leichten Druck der 16 Wochen?
Also eigentlich sehen wir das nicht als Druck. Wir machen ja mit den anderen Patienten, die keine Blanko-Verordnung haben, ja auch die Zielsetzung. Die kriegen ja auch ihre Funktionsanalyse. Und da muss man halt erstmal ja natürlich eine Zielplanung für 10 Einheiten machen, was eigentlich ja viel mehr Druck ist, weil man es ja schon in diesen 10-mal erreichen sollte, was ja eher selten der Fall ist. Man braucht dann schon noch ein zweites oder drittes Rezept. Und dann ist es aber meistens ja auch okay, weil das Gute ist ja, dass die Handpatienten meistens ja keine Dauerpatienten sind. Und die 16 Wochen, da hat man halt einfach die Möglichkeit, das eben, wie ich schon sagte, mit den Pausen auch einzuplanen. Ne? Dass man die Patienten wirklich nicht komplett entlässt, sondern dass die auch die Sicherheit haben, ja, ich habe dann noch danach wieder und kann dann noch mal fragen oder kann noch mal sagen und irgendwie ist es doch noch nicht gut und dann kann man einfach weitermachen, obwohl erst 3 oder 4 Wochen rum sind oder vielleicht auch schon 10 oder so. Ne? Und man muss nicht gucken, ach ja, die Pause, jetzt müssen wir begründen, sind wir schon über diesen Zeitraum rüber, dass wir die abbrechen müssten, muss der Patient wieder zum Arzt gehen. Dann sagt der Arzt, ja, aber warum? Ja, aber es war eine therapeutisch indizierte Pause. Ja, super, aber jetzt muss es ja doch weitergehen. Das ist ja dann unlogisch. Und so hat man da einfach viel weniger Diskussionen und kann es einfach machen.
Bei den Pausen bin ich so ein bisschen flexibel, auch weil wir ja gerade auch bei den klassischen Verordnungen Möglichkeiten haben in der Ergotherapie, aber das ist ein anderes Podcast-Thema. Was ich so ein bisschen raushöre, dass es so eine Art Paradigmenwechsel ist, dass du jetzt für das, was du erreichen möchtest, fest 16 Wochen hast und einfach die Intensität und die Art der Behandlung anpassen kannst darauf, dann in 16 Wochen auch da anzukommen, also eure eigene Evidenz. Im Vergleich zu früher, dass man immer so in 10er-Blöcken überlegen musste, was kann ich im 10er-Block machen und gar nicht so sehr dann an diesem Ziel arbeiten konnte, weil die Ungewissheit war, geht es weiter, wie geht es weiter, wie schnell geht es weiter. Das heißt, hört sich nach ein bisschen mehr therapeutisch indizierter Vorgehensweise an für mich.
Genau.
Cool. Was ich jetzt von vielen deiner Kolleginnen und Kollegen höre, ist so das Thema Zuzahlung. Das ist aber ein bisschen hakelig und wann soll ich es machen? Am Anfang gleich die ganze Kohle nehmen oder bis zum Ende warten? Wir haben da ja klare Vorstellungen, auch in unseren Seminaren, die wir so transportieren. Daran halte ich auch fest. Trotzdem bin ich immer gespannt, wie lässt sich denn das, was ich mir so vorstelle, dann tatsächlich so bei dir in der Praxis auch umsetzen?
Also man muss wirklich die Patienten sehr, sehr, sehr gut aufklären und muss sagen, das ist natürlich schon deutlich mehr in Anführungsstrichen ist, was halt quasi auf einmal auf sie zukommen könnte. Man kann sie aber ja gut aufklären, kann ihnen das auch anhand von Beispielen auch erklären, dass es letztendlich ja nicht mehr ist, als wenn sie jetzt 3 oder 4 Rezepte bringen würden und man die machen würde in dieser Zeit. Dass ja es letztendlich auch weniger ist, weil die 10 € pro Rezeptgebühren ja auch wegfallen. Also am Anfang war es schon auch sehr viel Diskussion und sehr viel, ja, Aber man kann theoretisch ja auch Teilabrechnungen machen. Bei uns ist es mittlerweile jetzt so nach einem Jahr wirklich so, dass man die Patienten beim Erstgespräch darüber aufklärt, dass man ihnen sagt, also wir ziehen sie tatsächlich erst gegen Ende ein, wenn absehbar ist, dass die 16 Wochen beendet sind, beziehungsweise wenn das Therapieintervall beendet ist. Also wenn die jetzt auch nach 4 Wochen fertig sind, dann wir keine weiteren Termine vereinbart haben, dann ziehen wir die Zuzahlung ein und stellen uns das Rezept quasi noch zurück, weil er ja nochmal wiederkommen könnte, aber wir haben die Zuzahlung schon kassiert und man kann dann ja auch wieder weitermachen quasi mit der nächsten Runde Zuzahlung. Aber es klappt, es sind immer wieder Patienten dabei, die sagen, ach, ist ja schon recht viel und dann sagst du ihnen aber ja, Wenn das nicht klappt, dass wir das gegen Ende auf einmal machen, dann findet man individuelle Lösungen. Aber bei den meisten ist das eigentlich nicht das Problem.
Ja, mein Spruch ist ja an der Stelle immer so, viel im Vergleich wozu. Und dann sind wir ja hier bei viel im Vergleich zu der Versorgung, die wir vorher hatten. Und so wie ich das raushöre bei dir, ist es ja dann doch relativ simpel zu sagen, hey, du kriegst aber auch viel mehr und wir können an deinem Ziel auch viel besser arbeiten. Und es ist und für das Thema, dass wir eine Zuzahlung haben, dass es eine Eigenbeteiligung gibt, kannst du nichts. Mit den schmalen Schultern, die ihr als
genau.
Therapeutin da habt, könnt ihr das da nicht draufladen, sondern das ist das System. Und im Endeffekt könntet ihr auch immer wieder sagen, guck mal, wir machen es einfach so wie früher. Wir machen einfach 3 Zehner-Termine, also 30 Termine, dann hast du die gleiche Zuzahlung wie früher, sogar noch ein bisschen weniger, wie du gesagt hast, weil ich 2-mal Verordnungsblattgebühren nicht bezahlen muss an der Stelle. Und ich finde,
und
dass man da an der Stelle...
verstehen sie dann schon immer auch ganz gut.
Ja.
Also da ist dann immer, ach so, ich kann doch was sparen. Ja gut.
Ja, ja. Und ich finde,
und sie haben halt auch die Rennerei nicht immer wieder zum Arzt und so, ne? Das ist auch ein großes Thema, was wirklich auch bemerkt wird und wo wir auch die Rückmeldung kriegen. Ah, ich habe eine Blankoverordnung, das ist total gut und ach, das ist viel einfacher. Jetzt muss ich ja gar nicht alle 5 Wochen wieder dahin rennen.
Absolut. Also ich finde, der Vorteil liegt für alle auf der Hand und bei der tollen Versorgung, die wir da draußen bekommen, also bei euch, ich finde ja immer, ihr seid so Alltagsproblemlösungshelden und Heldinnen, so die Probleme, die sich vielleicht ergeben, wenn ich nicht toll nachversorgt werden würde nach der OP, die überwiegen ja bei dem doch geringen Eigenanteil, den ich dann tatsächlich bezahlen kann. Keine Frage, wenn da so eine Rechnung kommt für 16 Wochen, für viele Therapieeinheiten, kann sich das im ersten Moment erstmal anfühlen und dann ist es halt eure Beratung zu sagen, guck mal, was wir aber dafür auch erreichen und was dann im Umkehrschluss da passieren würde.
Wir sagen dem Patienten auch wirklich relativ klar, wenn das halt überhaupt nicht machbar ist, dann gehen Sie bitte zu Ihrer Krankenkasse und klären das da, ne? Also das geben wir dann auch ab.
Ja, beziehungsweise dann nutzt ihr manchmal auch die Möglichkeit, dann euch das Geld direkt von der Krankenkasse zu holen und nicht von den Patienten?
Also geht dann auch, aber das sollen die erstmal klären und selber auch in die Hand nehmen und auch selber was für ihre Gesundheit tun.
Cool, sehr gut. Wie war es denn am Anfang mit der Ärzteaufklärung? Musstest du da viel durch die Gegend tingeln und den Ärzten sagen, hey, das ist die Blanko-Verordnung und das hat folgende Vorteile für euch?
Also ich hatte das Gefühl, es hat wirklich sehr lange gedauert, bis es bei den Ärzten wirklich angekommen ist, wenn man erstmal gar nichts gesagt hat. Und wir so den April haben wir erstmal abgewartet und geguckt, was so kommt letztes Jahr. Aber dadurch, dass wir mit den Ärzten, mit denen wir halt so... also von denen wir unsere Patienten bekommen, eh sehr eng zusammenarbeiten und im Kontakt stehen, haben wir mal gesagt, ja, das macht doch eine Blanko-Verordnung. Und dann bei dem einen Arzt bin ich hingefahren und habe das der Helferin vorne dann auch nochmal erklärt und eben auch euren schönen kleines Schummelheft gegeben.
Ja.
Das ist auch super, wo man das machen kann, bei welchen Diagnosegruppen und. Und hat auch gesagt, ja, dann passt das doch total gut. Und das war erst so, ist es wirklich nicht, dass das ins Budget fällt? Nein, es ist wirklich 16 Wochen lang nicht ins Budget fallen. Und seitdem ist irgendwie super. Also ab und zu gibt es schon immer noch Ärzte, wo du sagst, aber mach doch eine Blanko-Verordnung draus, wo sie dann immer sagen, nee, das geht nicht. Versucht man, sie aufzuklären. Manchmal ist es schwierig, halt auch an den Arzt direkt ranzukommen. Da sind dann gleich die Helferinnen, die vorne abloggen. Aber da sage ich dann halt auch dem Patienten, hier ist dieses Heft, sonst geht sie mit dem Heftchen nochmal, sprechen das mit dem Arzt direkt. Aber sinnvoll wäre es, sie können dem Arzt auch sagen, das ist außerbudgetär. Dann wird das meistens klappen.
Ja.
Aber gut. Mit den Ärzten, mit denen wir so zusammenarbeiten, das war wirklich super. Das ging ganz schnell. Und wie gesagt, der Großteil der Verordnungen sind nur noch Blanko-Verordnungen.
Cool, hört sich gut an. Eine Kehrseite bei der Blanko-Verordnung ist ja am Anfang so diskutiert worden mit den Ampelphasen. Ich habe das dann schnell durchgerechnet und gesagt, aus meiner Sicht kann man die Ampelphasen eigentlich nicht ausschöpfen. Man muss schon echt viel tun, um in die rote Phase zu kommen. Habe ich recht?
Bis jetzt in einem Jahr sind wir noch nicht einmal sogar in die orangene Phase gekommen und wir machen wirklich auch am Anfang, dass die auch viel zu uns kommen. Aber also ich habe es jetzt noch nicht komplett durchgerechnet, aber ich glaube, man müsste wirklich irgendwie in den 16 Wochen lang mindestens 3-mal die Woche 2 Stunden am Stück behandeln, um irgendwie annähernd daran zu kommen. Und dann ist man ja auch erstmal in der orangenen Phase und das ist ja auch
die ist ja völlig, schlimm. Also nee. Deswegen ist sie bei den Physiotherapeuten auch gleich weggelassen worden, weil sie einfach völlig, die macht einfach, die ist überflüssig. Aber das ist ja das, also, wie gesagt, ich habe das mal im Seminar ja auch durchgerechnet und dann die Teilnehmer sagen, oh nee, das ist ja Quälkrampf für den Patienten, wenn wir so oft therapieren würden, um in die rote Phase zu kommen. Von daher ja, finde ich das auch total cool, dass das keine Abschreckung ist, sondern dass es eigentlich eher eine Einladung ist, so zu arbeiten, wie du es beschreibst, nämlich zielorientiert, Patienten angepasst, das Pensum in der Frequenz und auch in der Intensität pro Tag dann anzupassen. Ich finde es total cool, dass du so cool und so locker und so froh auch mit dem Thema umgehst. Und trotzdem wird ja weiter verhandelt. Also es fehlen ja vielleicht noch Sachen bei der Blanko-Verordnung, wenn es jetzt weitergeht, so in die nächste Verhandlungsrunde. Gibt es einen Wunsch, den du den Verbänden mit auf den Weg geben möchtest? Du sagst, hey Leute, guck da mal hin und leg da beim nächsten Mal bitte einen Schwerpunkt drauf.
Ja, also für SB2 wäre es natürlich auch noch sehr sinnvoll, für die ganzen Sensibilitätsgeschichten auch, die wir in der Hand jetzt natürlich in der Handtherapie auch viel haben. Wenn ich, glaube ich, für Kollegen, die auch in der Pädiatrie arbeiten, wäre es da sicherlich auch sinnvoll. Da kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen, weil wir überhaupt gar keine pädiatrischen Patienten haben. Aber klar, wenn es für alle Gruppen machbar wäre, ist das sicherlich ein Vorteil. Also ich sehe keinen Nachteil darin, irgendeinen Bereich in der, also ich finde es Quatsch, wenn man irgendeinen Bereich in der Ergotherapie, wahrscheinlich auch Physiotherapie, auslassen würde. Also warum auch in der Physiotherapie nur für Schulter? Also Ellbogen, alles Mögliche kann eine Blanko-Verordnung gebrauchen, weil man eben selber planen kann. Weil man
ja,
diese Zeit hat, das alles individuell eben mit dem Patienten zu klären und zu behandeln, ne?
Okay, diese Reduktion auf einzelne bei euch Diagnosegruppen, bei den Physiotherapeuten auf Diagnosen, war jetzt erstmal ganz zu Testzwecken zu gucken, wie klappt das, wie kann das gut funktionieren, finde ich super. Heißt, habe ich bei dir rausgehört, Blanko-Verordnung für alles und für immer ist eine gute Idee, auch in der Ergotherapie?
Definitiv.
Cool.
Wir haben sogar jetzt noch einen Arzt gehabt und eine Patientin, wo wir mit dem Arzt gesprochen haben und die normale Verordnung, die ist auch eine Dauerpatientin, und die normale Verordnung jetzt in eine Blanko-Verordnung umgewandelt haben. Und die Patientin war total glücklich und der Arzt sagte, ja, wenn das so einfach ist, dann geht das ja.
Cool. Ich finde, ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich für einen Erfolgspodcast für die Blanko-Verordnung gar nicht geben. Und ich finde das total cool, dass du die Blanko-Verordnung so fröhlich und mit so viel Enthusiasmus bei dir in der Praxis eingeführt, übernommen hast und sie als Chance siehst, was ich auch sehe. Und ich bin wie du. Ich finde auch Blanko-Verordnung für alle, für alles, weil ihr könnt es und ihr seid diejenigen, die entscheiden können, wie viel der Patient braucht. Und ich mache mir keine Sorgen um das Thema Mengenausweitung, weil ich habe doch gar nicht die Leute, um dahin zu kommen.
Selbst wenn wir die Leute hätten, macht es ja auch gar keinen Sinn, die Patienten komplett überall zu therapieren. Also das macht der Patient irgendwann ja auch gar nicht mehr mit. Also
ja.
Wie gesagt, bis wir da irgendwann in die rote Phase kommen und so viel behandeln und es irgendwann eine Ausbreitung geben würde, ich glaube, da müssen sich die Kassen keine Sorgen machen.
Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich sage herzlichen Dank für dieses coole Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit der Blanko-Verordnung. Und wir geben einfach mit auf den Weg, liebe Leute, rollt die Blanko-Verordnung aus, auch für andere Diagnosen. Vielen lieben Dank, liebe Nora.
Sehr gerne. Und wenn Fragen sind von anderen Kollegen, die da noch nicht so viel Erfahrung sammeln konnten, sie dürfen sich gerne bei uns melden.
Tschüss.
Danke dir auch. Tschüss.
Das war OP-Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.